Carsten, der hier neben mir steht, der beschäftigt sich jetzt seit gut und gern über 10 Jahren mit dem Thema, wie man sachliche Diskussionen führen kann und so weiter. Und ich sehe, wir machen heute was mit Git darüber. Mal schauen, was das wird. Vielen herzliches Willkommen an Carsten.
Dankeschön. Genau, Git-basierte sachliche Online-Diskussion ist das Thema, wobei ich schon mal vorweg sagen muss, wir werden kaum über Git selber reden, nur das wird sozusagen im Hintergrund schweben. Es wurde gerade schon gesagt, das Thema ist mir seit langer Zeit ein Anliegen. Ich würde sagen, man kann viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, darauf zurückführen, dass die Diskussionen, die zu Entscheidungen geführt haben, nicht ordentlich geführt wurden, dass dort die guten Argumente nicht zur Geltung gekommen sind. Und das ist meiner Meinung nach schlimmer geworden, seit mehr und mehr relevante Diskurse online stattfinden. Und da gibt es verschiedene, sagen wir mal, Erklärungsansätze dafür. Die Analyse finde ich spannend, aber dabei sollte es nicht stehen bleiben. Deswegen habe ich vor 2 Jahren einfach mal aus so einer Impulshandlung heraus gesagt, ich versuche mal eine Gruppe zu gründen, die sich dem ein bisschen annimmt. Die hat den sperrigen Namen Initiative für konstruktive digitale Diskussionskultur, KDDK. Die besteht im Wesentlichen aus einer Webseite und einer Chatgruppe. Und da war auch schon mal ein bisschen mehr Aktivität, dann wieder ein bisschen weniger und so weiter. Aber zumindest gibt es ein paar Leute, die sich sozusagen auf einer Metaebene mit dem Diskursproblem beschäftigen. Der Ausgangspunkt ist also, dass die Diskussionskultur im digitalen Raum oft sehr schlecht ist, dass Menschen frustrierende Erfahrungen machen, dass Gruppen schlechte Entscheidungen treffen und dass das dann insgesamt schlecht für die Demokratie ist. Deswegen hat sich diese Gruppe also im Juni 2023 gegründet und unsere Aktivitäten sind halt natürlich erstmal interne Meinungsbildung und Problemanalyse gewesen. Dann haben wir hier auf den Datenspuren schon einen Workshop und einen Vortrag gemacht. Es gibt ein Positionspapier, dann gab es zu den Feierchancen 2023 einen Vortrag. Also verschiedene Details und auch Softwareprojekte. Und ich möchte heute über das Softwareprojekt Fair Debate sprechen, was im Prinzip diese Git-basierte sachliche Online-Diskussion ermöglichen soll. Und dazu ist es wahrscheinlich sinnvoll, erstmal ein paar grundlegende Annahmen in den Raum zu stellen, weil meine Beobachtung ist, dass sehr oft Menschen lange Zeit mit viel Eifer aneinander vorbeidiskutieren und eigentlich die von grundsätzlichen oder von grundlegend unterschiedlichen Annahmen ausgehen und das aber selten transparent wird. Und wenn es dann mal soweit ist, dann ist die Diskussion zu Ende, dann ist die Zeit aus oder so. Deswegen wollte ich das einfach mal versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen und diese grundlegenden Annahmen, die jetzt hier für den Vortrag wichtig sind, gleich an den Anfang stellen. Also, meine erste Annahme ist, dass konstruktive Diskussionen über kontroverse Themen für eine funktionierende Demokratie unerlässlich sind, weil ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass es ziemlich viele Themen gibt, worüber Meinungsverschiedenheiten herrschen. Und die müssen irgendwie gelöst werden, weil irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden. Und wenn wir die nicht über anstrengende Diskussionen lösen, dann werden sie irgendwie anders gelöst. Dann werden sie über Machtverhältnisse gelöst. Dann werden sie am Ende über das Recht des Stärkeren gelöst. Und deswegen ist, glaube ich, so anstrengend und so unangenehm manchmal diese Diskussionen sein mögen, sie sind immer noch das geringste Übel. Und mein Eindruck ist, dass wir manchmal versuchen, diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, weil sie unangenehm sind und weil sie anstrengend sind und weil man das Gefühl hat, man hat doch alles schon 1000 Mal erklärt. Und dann wird das Problem sozusagen noch ein Stück weit aufgeschoben, aber in den Bereich, wo die Probleme dann eben anders gelöst werden, wo dann irgendwie Tatsachen geschaffen werden. Und deswegen glaube ich, gerade der, sag ich mal, emanzipatorisch progressive Teil der Gesellschaft sollte sich anstrengenden Diskussionen stellen. Die zweite grundlegende Annahme ist, dass unter geeigneten Umständen Menschen in der Lage sind, auch über kontroverse Themen eine konstruktive Diskussion zu führen. Das klingt jetzt vielleicht banal und im Prinzip würde ich, wenn ich das nicht glauben würde, natürlich diesen Vortrag hier nicht halten, aber ich finde es trotzdem wichtig, das nochmal so explizit zu formulieren, weil ich mehr und mehr Resignation auch feststelle, dass manche Leute sagen, das hat sowieso keinen Sinn. Also mit dem brauchst du nicht reden oder grundsätzlich, es hat keinen Sinn zu diskutieren. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt oben, wenn es aber keinen Sinn hat zu diskutieren, dann würde es eigentlich nur noch helfen, ich polemisiere jetzt ein bisschen sehr, aber sich irgendwie auf den Bürgerkrieg vorzubereiten. Ne? Und deswegen glaube ich, es gibt Situationen und deswegen habe ich ja auch gesagt, unter geeigneten Umständen sind Menschen in der Lage, auch gegenteilige Meinung anzuhören und drüber nachzudenken und so weiter. Aber es kommt eben oft auf die Umstände an. Die sind aus meiner Sicht da wichtig. Und das heißt auch nicht, dass alle Menschen dazu in der Lage sind. Also ich würde schon sagen, dass bestimmte Menschen irgendwie so tief in vielleicht Gedankenkonstrukten drinstecken, dass es sehr, sehr schwer ist, sie für bestimmte Themen rational zu erreichen. Und das heißt, dass der Schwellwert quasi unrealistisch hoch ist. Gut, Annahme Nummer 3 ist, dass derzeit die meisten kontroversen Online-Diskussionen auf nicht konstruktive Weise geführt werden. Und im Ergebnis resultieren dann eben nicht Erkenntnisse aufgrund überzeugender Argumente, sondern das Ergebnis ist oft einfach Frustration und entweder Eskalation oder einfach, dass Diskussionen einschlafen, weil es irgendwie von allen Beteiligten als sinnlos erachtet wird oder dass sie irgendwie so verwirrend sind, dass am Ende keiner mehr durchsieht. Das sieht man zum Beispiel manchmal auf Mailinglisten, wo irgendwie sich sehr viele Leute einmischen und dann gar nicht mehr so richtig klar ist, worum geht es eigentlich und dann hat sich das Thema dreimal gewandelt und so weiter. Also das heißt, mangelnde Klarheit ist ein Problem, Eskalation ist ein Problem, beides führt zu Frustration und das ist der weitaus häufigere Fall, wenn im Internet diskutiert wird, als dass man sagt, oh ja, stimmt, jetzt habe ich was gelernt, jetzt kann ich eventuell eine Entscheidung auf einer besseren Erkenntnisgrundlage treffen. Annahme Nummer 4 ist, dass die technischen Eigenschaften der jeweiligen Plattform eine Online-Diskussion positiv oder negativ beeinflussen können. Ich nehme jetzt mal die relativ stark rezipierte Plattform X, die hat eigentlich gar nicht so viele Nutzer, aber in den Mainstream-Medien wird sie mit Abstand am meisten zitiert. Ich habe da mal so ein kleines Skript geschrieben, was die Tagesschau-Beiträge auswertet und geguckt, welche Social-Media-Plattformen werden am häufigsten verwendet und da ist X mit weitem Abstand vorn. Und dort gibt es, also eines der bekanntesten Features dieser Plattform ist natürlich, dass die Zeichenanzahl von Beiträgen begrenzt ist und zwar auf relativ knapp, ich glaube zumindest war es eine ganze Weile 240, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie mit, wenn man bezahlt, ob das sozusagen dann mehr ist, aber Fakt ist, diese Eigenschaft, dass man sich sehr, sehr kurz fassen muss, die führt natürlich schon zu einer Art und Weise, sehr zugespitzt zu formulieren. Mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger, sind die Anreizsysteme, die dann auf den Plattformen wirken. Also das heißt, dass man Boosts und Likes typischerweise dafür bekommt, wenn man, ich sag mal, sehr zugespitzt formuliert, wenn man die eigene Bubble gut bedient, anstatt irgendwie eine differenzierte Analyse vorzulegen. Und das sind aus meiner Sicht Eigenschaften, die die Diskussion insgesamt negativ beeinflussen. Und jetzt ist einfach aus meiner Sicht ein Argument der Logik, wenn es Eigenschaften gibt, die eine Debatte negativ beeinflussen, dann muss es ja auch möglich sein, die positiv zu beeinflussen, schon indem man zum Beispiel diese Anti-Features sozusagen weglässt, wäre ja schon mal ein Schritt. Und die Frage ist jetzt, kann man das technisch auch noch anders lösen oder kann man, welche technischen Eigenschaften braucht es, um Online-Diskussionen positiv zu beeinflussen? Das sind also jetzt die grundlegenden Annahmen. Der nächste Teil des Vortrags widmet sich 4 identifizierten Problemen, also 4 Probleme, die ich jetzt für einen bestimmten Teil von Online-Diskussionen identifiziert habe. Und die Motivation war, dass ich sehr frustriert bin und letztes Jahr noch mehr war, wie die gesamte Debatte um die Energie- und Klimapolitik abgelaufen ist, insbesondere das sogenannte Heizungsgesetz, also eigentlich Gebäudeenergiegesetz, dass dort mit schlechten und veralteten Argumenten argumentiert wurde. Und dann habe ich gedacht, man müsste doch irgendwie mal Leute sozusagen von der anderen Seite mit denen ins Gespräch kommen. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist das eigentlich schwierig? Und Und warum ist es insgesamt so schwierig, diese Debatte zu überblicken? Und da habe ich eben vier Probleme identifiziert, die ich jetzt mal hier kurz zusammenfasse. Also mangelhafter Kontext, Zerstreuung der Debatte, potenzieller Einfluss der Plattform und Unklarheit über die Akteure. Und über die vier Probleme will ich jetzt jeweils noch ein bisschen näher referieren. Problem 1 ist also mangelhafter Kontext. Und da sind so, ich sag mal, Phänomene, die man beobachtet. Einerseits bewusstes Missverstehen und was so ein bisschen damit zusammenhängt, das Argumentieren, und das habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt, bewusst, das Argumentieren gegen eine Karikatur der Gegenseite, also gegen eine überspitzte Darstellung der Gegenseite, indem man der anderen Seite was unterstellt, was sie eigentlich so nie gesagt hat. Im Heizungsbeispiel war das im Prinzip, dass teilweise der Eindruck vermittelt wurde, mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz sollten bestehende Heizungen ihre Betriebsgenehmigung verlieren. Das heißt, dass als ob Habeck persönlich in die Heizungskeller der Leute kommen würde und die Heizung rausreißen würde. Und das ist natürlich weit weg von der Realität, aber es hat für die entsprechende Emotionalisierung gesorgt. Ein anderes Beispiel war ein Interview mit dem Herrn Shahin, Professor Shahin, der ist der Chef von BioNTech. Der hat Ende 2020 ein Interview gegeben, wo der Impfstoff gerade neu war und wo er sich total gefreut hat. Und dann wurde er gefragt, ob er selber schon geimpft ist und ob seine Angestellten schon geimpft sind. Und da hat er dann darauf geantwortet, dass das noch nicht der Fall ist. Und dass er sich aber dafür einsetzt, dass das bald der Fall sein wird. Und dann hat er wirklich gesagt, es ist wichtig, dass da keine Mitarbeiter ausfallen. Deswegen denken wir darüber nach, dass wir eine Möglichkeit finden, die rechtlich uns auch erlaubt, unsere Mitarbeiter zu schützen. Und was er damit meinte Ende 2020, war, dass er sozusagen eine rechtlich saubere Regelung angestrebt hat, womit er und die MitarbeiterInnen seines Unternehmens vorzeitig geimpft werden können, weil Ende 2020 war der Impfstoff knapp und da ging es erstmal darum, dass die vulnerablen Gruppen geschützt werden sollten und das ging dann irgendwie nach Altersstufen und nach Vorerkrankungen und so weiter. Und da gab es dann auch so ein paar Skandale, dass sich manche Bürgermeister und manche sonstigen Prominenten sozusagen schon vorab Zugriff auf den Impfstoff gesichert hatten. Das war sozusagen Ende 2020, Anfang 2021 das große Thema. Ein Jahr später war die Diskussion eine ganz andere. Da ging es dann schon langsam im Bereich einrichtungsbezogene Impfpflicht oder allgemeine Impfpflicht. Und in bestimmten Kreisen war im Prinzip das Framing dann so, dass die Impfung, also durch andere Nachrichten, Fake News und so weiter, wurde, sagen wir mal, mögliche Impfschäden, das Risiko wurde massiv übertrieben. Und dann wurde dieser Ausschnitt aus dem Interview als Beweis dafür gebracht, dass sogar der BioNTech-Gründer versucht, seine Leute vor der Impfung zu schützen. Also sozusagen vor der Impfpflicht zu schützen. Und diese ganze lange Geschichte habe ich jetzt erzählt, um zu zeigen, wie krass manchmal Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden, um sozusagen für das Gegenteil zu argumentieren. Also das heißt, wir denken darüber nach, eine Möglichkeit zu finden, die rechtlich uns auch erlaubt, unsere Mitarbeiter zu schützen, war gemeint, wir wollen die Impfung vorziehen, obwohl die aktuelle Rechtslage das bisher noch nicht vorsieht. Das war 2020 der Fall, in dem das geäußert wurde und 2021 wurde es verwendet in dem Zusammenhang, der suggeriert, als ob man versuchen würde, für die Mitarbeiter eine Ausnahme von einer anstehenden Impfpflicht zu erwirken. So, das heißt also, um vernünftig diskutieren zu können, muss klar sein, in welchem Kontext Aussagen gefallen sind. Und dieses Beispiel ist jetzt bewusst, sag mal, ein bisschen sehr dramatisch, aber dass Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, das passiert eigentlich ständig. Und wenn man irgendwie die kontroversen Debatten unserer Zeit anguckt, dann findet man da schnell Beispiele. Ich habe dann aber jetzt bewusst versucht, die gerade aktuellen Beispiele nicht so sehr in den Vortrag reinzubringen, um unnötige Polarisierung zu vermeiden. Wenn man jetzt sagt, wir gehen mal von dieser High-Level-Diskussion oder die sozusagen in der Tagesschau oder sonst wo, sagen in den großen Medien stattfindet, sondern wir gehen mal auf so kleine Person A diskutiert mit Person B, da kann das ja auch vorkommen. Und ein Mittel, das zu verhindern, wäre natürlich, dass man irgendwie sauber zitiert. Also in E-Mails wird es manchmal angeboten, wenn man auf Antworten kriegt, dass der gesamte Volltext dann schon da ist, dann kann man sich sozusagen in die Antwort oder in den Volltext der Vorgängernachricht kann man da reinschreiben. Und so. Das ist schon grundsätzlich ganz gut. Da kann man schön im Kontext antworten, aber auf Twitter geht das zum Beispiel nicht oder X oder auf anderen Plattformen. Das heißt also, das technische Problem, was ich jetzt hier identifiziere, ist, dass der strukturelle Aufwand, sich inhaltlich mit einzelnen konkreten Aussagen auseinanderzusetzen, dass der zu hoch ist. Und das ist deswegen im Einzelfall nicht passiert. Also das heißt, die Aussagen, auf die man sich beziehen will, müssten aus einem größeren Zusammenhang irgendwie isoliert werden, weil man bezieht sich ja dann sozusagen auf einzelne Teile. Und das könnte man zwar machen, und es gibt in vielen Messengern und so auch Zitatfunktionen, aber in der Praxis passiert das zu oft gar nicht. Und wenn zitiert wird, dann ist das Problem, dass nicht so richtig klar wird, was wurde denn davor und dahinter gesagt oder stimmt das Zitat überhaupt. Das heißt, es ist dann anfällig für Fälschung und für Framing. Das war also jetzt Problem 1, mangelhafter Kontext. Problem 2 ist Zerstreuung der Debatte. Der typische Verlauf bei irgendeiner größeren kontroversen Debatte ist, dass irgendein Akteur A in irgendeinem Medium einen Beitrag veröffentlicht, also sozusagen mal einen Aufschlag für einen Debattenbeitrag macht. Das könnte zum Beispiel ein Gastbeitrag in einer Tageszeitung sein. Das gefällt natürlich dann meistens nicht allen, wenn es ein kontroverses Thema ist, deswegen ist es ja kontrovers. Also wird Akteur B das kritisieren und das könnte zum Beispiel dann in einem anderen Medium, also in einer anderen Zeitung oder im Radio sein, zum Beispiel in Form eines Interviews. Das kriegt dann vielleicht Akteur A noch mit und wird auf diese Kritik wieder antworten, typischerweise aber dann nicht nochmal in einem Gastbeitrag in der ursprünglichen Zeitung, sondern wieder in einem anderen Medium, könnte auf Social Media sein. Dann sind wir sozusagen erst bei der ersten Antwort und haben schon drei verschiedene Medien. Und selbst wenn die beteiligten Akteure das jeweils noch mitbekommen haben, es ist ja das Wichtige für sozusagen die demokratische Entscheidungsfindung, dass auch das interessierte Publikum das mitbekommt. Und das ist, je weiter sich so eine Debattenspirale zieht, natürlich immer unwahrscheinlicher, dass man dann sozusagen alle Beiträge mitbekommt und dann verliert man den Überblick und dann wird es wieder frustrierend und so weiter. Außerdem ist das jetzt hier noch der einfache Fall, dass nur zwei Akteure miteinander diskutieren. Typischerweise mischen sich ja dann auch andere Menschen und Medien und so weiter ein. Das heißt, es ist praktisch, den unmöglichen Überblick zu behalten und das führt dann dazu, dass selbst wenn zum Beispiel in diesem Punkt hier irgendeine Kritik von hier widerlegt wäre oder schon in dem Punkt ein Argument von hier widerlegt worden wäre, dass das gar nicht alle mitbekommen haben und dann sind alte, schon längst überholte Argumente immer noch, tauchen wieder auf und dann sind sie mal eine Weile lang ein bisschen unterrepräsentiert und dann hat sie irgendwann jemand wieder entdeckt und kommt wieder hoch und normalerweise in einem Gespräch, sozusagen im 1-zu-1-Gespräch, würde man sich völlig unmöglich machen, wenn ein Thema, was schon abgehakt war, wo sich eigentlich beide Seiten einig waren, dass es Quatsch ist, wenn man das wieder auf den Tisch legt. Aber durch diese Unübersichtlichkeit kommt es halt dazu, dass dann sozusagen Dinge, die schon längst ja, abgefrühstückt sind, einfach immer wieder neu Aufmerksamkeit binden und sozusagen als Scheinargumente benutzt werden. Problem 3 ist die grundsätzliche Beeinflussbarkeit einer Debatte durch Kontrolle über die Plattform. Jetzt könnte man ja erstmal sagen, Problem 2 könnte man lösen, also sozusagen zur Erinnerung, Problem 2 war diese Zerstreuungsproblematik. Problem 2 könnte man lösen, wenn man sich jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Kreis darauf einigt, wir nutzen jetzt eine Plattform und dort werden die Argumente ausgetauscht, da ist deutlich mehr Übersicht da. Das hat aber den Nachteil, dass die Plattform selber natürlich Einfluss nehmen könnte. Also typischerweise werden Plattformen auch von Menschen betrieben und diese Menschen haben entweder eine eigene Agenda oder zumindest wird ihnen unterstellt, dass sie eine eigene Agenda haben. Und dann könnte, wenn jetzt zum Beispiel, ich konstruiere jetzt mal live ein völlig fiktives Beispiel, angenommen man sagt, wir machen eine Serie von Gastbeiträgen und Heidi Reicheneck und Friedrich Merz debattieren über das Für und Wider einer Vermögenssteuer. Und angenommen, Friedrich Merz hätte jetzt irgendwie das ultimative Argument gegen eine Vermögenssteuer, wo man einfach sagen, objektiv sagen müsste, ja, stimmt, da hat noch keiner dran gedacht, aber das ist jetzt das, also hypothetisch, das finale Argument, damit ist das Ding ein für alle Mal vom Tisch. Dann wäre natürlich möglicherweise die Taz, hätte gewisse Anreize, dass dann aus technischen Gründen dieser Beitrag, wo er das final sozusagen rüberbringt, dass der dann nicht erreichbar ist oder dass der unleserlich ist oder sonst was. Also das heißt, die Plattform hat, wie ich schon gesagt habe, möglicherweise eine eigene Haltung. Man spricht ja auch manchmal auch von Redaktionslinie und das ist nicht nur bei großen Medien so, das ist ja auch bei zum Beispiel bei Admins von Fediverse-Instanzen. Ich habe hier spaßeshalber mal Chaos Social versus Digital Courage Social aufgeführt. Da ist meine Beobachtung, dass es da zum Beispiel unterschiedliche Moderationspraktiken gibt. Also das heißt, es sind alles nur Menschen und Menschen haben Präferenzen und sobald praktisch eine Äußerung über die Zumutbarkeitsschwelle von diesen Menschen gehen würde, stehen sie unter einem gewissen Druck, diese Äußerung zu unterbinden oder zu verändern. Und ob sie dem dann standhalten können oder nicht, das hängt vielleicht wieder von den Rahmenbedingungen ab, aber zumindest gibt es diese Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass es den Vorwurf gibt, dass da was manipuliert wurde, selbst wenn es tatsächlich gar nicht so war. Das heißt also, es ist deswegen schwierig oder das führt halt zu einer gewissen Blasenbildung, weil jeder lieber auf seiner eigenen Plattform das seine Meinung kundtut und dort erreicht er tendenziell auch eher die eigenen Leute und dann ist das auch wieder schwierig, um in den Austausch von Argumenten zu gehen. Das heißt, es gibt grundsätzliches Misstrauen gegenüber Plattformen, die sozusagen von der anderen Seite sind oder die nicht der eigenen Kontrolle unterstehen. Ein ganz typisches Beispiel ist, Donald Trump hat seine eigene Social-Media-Plattform gegründet, weil er sich nicht der Kontrolle einer anderen Plattform aussetzen wollte. Genau, das ist also Problem Nummer 3 gewesen, die Beeinflussbarkeit der Debatte durch die Plattform. Und Problem Nummer 4 ist die Unklarheit über die Akteure. Und dort ist ein Punkt, dass schlechte Pro-Argumente möglicherweise gute entwerten würden. Und das heißt, dass wenn jetzt eine Seite sozusagen gut gemeint, aber schlecht gemachte Alliierte hat, könnte das am Ende der Gesamtdebatte schaden. Ich habe hier auch ein hypothetisches Beispiel aufgelistet. Die Bevölkerung sollte sich monatlich impfen lassen, denn die darin enthaltenen Chips reduzieren die Nachfrage nach Tabakwaren, was sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt, aber die Batterie reicht nur für 4 Wochen. Also natürlich völlig fiktiv, aber wenn dieses scheinbare Pro-Argument für Impfungen gegen welche Problematik auch immer sozusagen ernsthaft diskutiert werden würde, dann hätte man relativ schnell eine Debatte über das Chippen und nicht über das tatsächliche, die tatsächlichen medizinischen Vor- und Nachteile. Und das heißt also, für eine fundierte Meinungsbildung ist wichtig, wer hat wann welche Position vertreten. Auch um möglicherweise rauszubekommen, wer hat seine Meinung geändert im Laufe der Zeit. Also, und da gibt es im Rahmen der prominenten Akteure durchaus eine ganze Menge Leute, die zu bestimmten Themen ihre Meinung öfter mal ändern. Und das gut nachvollziehen zu können, kann auch ein wichtiger Beitrag zur eigenen Meinungsbildung sein. Gut, damit kommen wir zum Zwischenfazit. Die Demokratie ist auf Meinungsbildung und damit auf Diskurs angewiesen. Aktuell, das ist meine These, gibt es zu wenig Raum für ernsthafte Diskussionen über viele wichtige Themen. Also das Thema Klimaschutz wird natürlich einerseits in der Klimaschutzbewegung diskutiert und andererseits im Rahmen, ich sage jetzt einfach mal, des liberal-konservativen Mainstreams. Aber der Austausch dazwischen, wirklich um harte Argumente, da gibt es relativ wenig Formate, in denen der stattfinden kann. Verteilungsgerechtigkeit, Migration, eine ganze Reihe weiterer Themen, die ich jetzt hier in den 3 Punkten gesteckt habe. Das führt zu Blasenbildung, also das, die Metapher von der Filterblase ist ja schon seit vielen Jahren bekannt und ich glaube, das ist nicht nur eine Filterblase im Sinne von, was uns Suchergebnisse zeigen und so weiter, sondern auch die Art und Weise, wie Diskussionen geführt werden, führt zu solchen Blasen, dass man sich also oder dass man kaum Kontakt oder zu wenig Kontakt mit den inhaltlichen Argumenten der möglichen Gegenseite hat. Deswegen kommt jetzt ein Lösungsvorschlag und gerade im Chaosumfeld ist es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt hier, ich habe eine technische Lösung für ein soziales Problem. Es gibt viele Leute, die sind der Meinung, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das ist eine spannende Debatte für sich. Ich würde sagen, da kann man schon Gegenbeispiele finden, wo bestimmte technische Lösungen auch soziale Probleme massiv abmildern konnten. Aber ich würde sagen, die Debatte können wir uns sparen, wenn wir sagen, wir brauchen wahrscheinlich technische und soziale Innovationen. Und ich würde jetzt hier mal den Fokus auf die technische Ebene legen. Wir von KTDK haben aber auf jeden Fall auch für diese soziale Ebene schon eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Die waren letztes Jahr zum Beispiel Thema. Gut, jetzt kommen wir zu den Problemen. Mangelhafter Kontext. Diese Plattform Fair Debate, die letzten Endes diese Git-basierte sachliche Online-Diskussion ermöglichen soll, die basiert jetzt auf folgendem, ich sag mal, Standard-Use-Case. Wir machen dann auch noch eine Demo. Also wenn das jetzt schwer verständlich wird, ist das nicht so schlimm. Ich stelle es trotzdem kurz vor. Akteur A veröffentlicht einen Text. Jeder Satz von dem Text wird automatisch in ein referenzierbares Objekt umgewandelt. Die eine oder andere kennt vielleicht die Bibel und dort gibt es sozusagen auch so eine Art Referenzsystem. Da gibt es Bücher, da gibt es Kapitel, dann gibt es Verse und so ähnlich könnte man das ja auch mit anderen Texten machen. Ne? Das soll jetzt keine Blasphemie sein, dass ich jetzt hier irgendwie Gleichnisse ansetzen will, aber ich finde das eine sehr gute Sache, dass wenn man, also sagen wir mal so, die theologische Scholastik, die hat 2000 Jahre Erfahrung beim Diskutieren über Texte. Und da kann man auf jeden Fall das lernen, dass es gut ist, sich präzise auf Textstellen beziehen zu können, dass das wichtig ist. Der zweite Punkt ist, dass jedes dieser referenzierbaren Objekte, also im Prinzip jeder Satz, der geäußert wurde, über einen Klick kommentierbar ist und dass jeder dieser Kommentare auch wieder aus referenzierbaren Objekten besteht. Und diese Referenz von der Antwort, die enthält dann praktisch die Referenz von dem Ursprungssatz, auf den es sich bezieht. Und damit ist implizit die Wahrung des Kontextes automatisch sichergestellt. Das heißt also, es gibt einen sehr geringen Aufwand, sich auf konkrete, inhaltlich strittige Aussagen zu beziehen. Das ist Problem 1 gewesen. Zu Problem 2 und 3, war die Zerstreuung und die Beeinflussbarkeit durch die Plattform, könnte man jetzt sagen, okay, wir sagen, es gibt eine Plattform, auf der eine Debatte stattfinden kann, also auf der diese Debatte sichtbar ist. Es geht ja darum, dass man bei Problem 2 den Überblick behalten möchte und trotzdem Problem 3 verhindern möchte, also das heißt, die Beeinflussbarkeit durch die Plattform ausschließen möchte. Und das kann man jetzt erreichen, indem die Plattform selber nur die Anzeige der Beiträge bewerkstelligt und die Inhalte aus unabhängigen, vertrauenswürdigen Quellen zieht, zum Beispiel GitHub, Codeberg, GitLab, also öffentliche Git-Repos. Das heißt, die eigentlichen Debattenbeiträge liegen auf solchen öffentlichen Git-Repos. Die sind für die ganze Welt lesbar, nur für bestimmte Menschen schreibbar. Also die, die sozusagen die Zugangsdaten zu dem Git-Repo haben. Das heißt, jede Debattenpartei kontrolliert selber den Schreibzugriff auf ihr Repo. Das kann ein Individuum sein, das können mehrere Leute sein, das kann sozusagen jede Debattenpartei, also jeder Akteur für sich entscheiden. Und die Aufgabe der Plattform ist es jetzt eigentlich nur ein Interface darzustellen, nämlich die Inhalte übersichtlich anzuzeigen und die Aktualisierung des Repos zu unterstützen. Also wenn neue Beiträge hinzukommen, dass man die nicht manuell irgendwie mit Git push und so weiter, wir wollen ja irgendwie ein bisschen Usability haben, sondern man klickt ganz normal auf Antworten, tippt was ab, drückt auf den Button und im Backend wird das dann praktisch zu einem Git-Repo gesendet. Und dann kann man nochmal gucken, ob das alles gepasst hat. So, Natürlich könnte auch die Plattform bei der Anzeige manipulieren, also sie könnte was anderes anzeigen als in den Git-Repos, aber das ist relativ einfach nachweisbar, weil die Inhalte selber ja als Klartext in öffentlichen Git-Repos liegen. Das heißt, es gibt einen starken Anreiz für die Plattform gegen Manipulation. Und Problem 4, Unklarheit über die Akteure, das lässt sich sozusagen auch ganz gut abbilden, indem man die Inhalte in Git-Repos hat, denn die Repos, aus denen die Beiträge bezogen werden, die ermöglichen ja eine Identifikation. Das heißt, wenn Akteur C beanspruchen würde, für Akteur A zu sprechen, dann muss er Akteur A überzeugen, einen Merge-Request oder bei GitHub heißt es Pull-Request anzunehmen. Also das heißt, man formuliert den Inhalt und sagt, hier kannst du das in dein Repo einbinden. Und das könnte man natürlich auch über die Plattform abbilden. Das heißt, das bietet zum Beispiel eine Chance für gruppeninterne Profilierungen. Ich denke da zum Beispiel an eine Partei oder an eine NGO, wo irgendwie Mitglied XY aus Regionalverband Z zur Position des Bundesverbandes irgendwie eine gute Ergänzung hat. Und das heißt also, eine Chance für gruppeninterne Profilierung durch inhaltlich qualitative Beiträge. Das sind also jetzt die Antworten auf das Problem. Bisher war es alles Theorie. Jetzt ganz kurz zum Projektstatus. Es gibt einen Prototyp, der basiert auf dem Python-Framework Django mit ein bisschen HTML, ein bisschen Plain JavaScript und so weiter. Man sieht jetzt hier sehr schlecht, das sind alles Haken. Also die ersten 4 sind abgehakt. Und die letzten 2 sind noch nicht abgehakt. Das sieht auf dem Bildschirm besser, aber gut. Okay, also man kann Beiträge erstellen, man kann diese referenzierbaren Statements extrahieren, man kann Antworten erstellen. Es gibt eine rudimentäre Schnittstelle zwischen dem User Interface und Repositories. Es gibt ganz viel, was es noch nicht gibt. Also das ist sozusagen nicht abgehakt. Es sind ziemlich sicher auch noch Bugs drin. Das ganze Thema Usability muss noch viel besser werden und so weiter. Aber es ist erstmal was da. Und vor kurzem haben sich 2 Leute aus Berlin gemeldet, die sich da auch irgendwie einbringen wollen. Bisher war das sozusagen Busfaktor 1. Wir hoffen mal, dass das nicht so bleibt. Grundsätzlich mache ich den Vortrag auch, einerseits um Feedback zu kriegen, andererseits um vielleicht auch Menschen zu motivieren, das Ganze mal zu testen. Und damit sind wir jetzt am Ende von den Folien. Jetzt würde ich ganz gerne mal noch eine Live-Demo machen, weil ich glaube, das Technische ist nicht so einfach und deswegen habe ich jetzt hier lokal auf meinem System. Der Prototyp ist auch schon deployed, aber das, was ich jetzt hier machen wir mal lokal. Ich bin als Test-User 1 eingeloggt hier. Ich klicke auf New Debate. Das Ganze nennen wir Handy in der Schule. Ich habe mal versucht, ein Thema zu finden, wo es wahrscheinlich Meinungen gibt, aber was nicht so völlig, wo kein Flame war, hoffentlich ausbricht. Und zwar habe ich hier einen Markdown-Quelltext vorbereitet, den ich jetzt hier in das Hauptfeld kopiere. Und da geht es letzten Endes darum, dass in diesem Beitrag dafür plädiert wird, Handys sollten in der Schule verboten werden. Ich klicke mal auf Preview, dann sieht das Ganze so aus. Man sieht jetzt hier schon, ich kann hier drüber hovern, da werden sozusagen die einzelnen Sätze hervorgehoben. Die hier oben sieht man praktisch dann, welcher Key das ist. Das ist, das ist jetzt noch eine Vorschau. Ich könnte das noch editieren. Ich mache aber jetzt hier mal Commit und dann habe ich das editiert. Und damit würde ich jetzt in die Diskussion überleiten und würde vielleicht jetzt mal ein soziales Experiment machen. Bevor wir zu dem gesamten Ansatz diskutieren, würde ich vielleicht mal noch 2 Minuten das Experiment machen. Hat jemand dazu Gegenmeinungen und würde die jetzt hier irgendwo unterbringen wollen?
Das Mikro ist offen.
Oder sind hier alle für ein Handyverbot an Schulen? Wenn das so ist, dann können wir natürlich das auch als offizielle Pressemitteilung, Chaosveranstaltung spricht sich geschlossen für Handyverbot an Schulen aus. Also ich erwarte jetzt auf gute Gegenargumente. Ne? Es geht natürlich, uns liegt ja allen das Wohl von Kindern am Herzen, also Konzentration, Gleichberechtigung, Schutz, das sind schon wichtige Themen. Ja.
Also ich finde, Handys sollten an Schulen erlaubt sein, weil es ist total wichtig jetzt, wo wir alle immer mit Handys konfrontiert sind, dass man da einen ganz bewussten Umgang lehrt. Und die Schule sollte die Verantwortung haben, die Kinder beim Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen.
Okay. Das ist schon mal ein guter Anfang. Die Frage wäre jetzt, wo können wir da gut einhaken? Ne? Also das heißt, wenn das jetzt hier das Positionspapier von Verein XY ist, der sich für so ein Handyverbot ausspricht, ich kann es auch noch ein bisschen größer machen, wo wäre da dein Punkt, wo du sagst, nee, da gehe ich nicht mit? Oder da fehlt mir ein Punkt?
Bei Schutz tatsächlich.
Also bei Schutz, okay. Dann würde das jetzt so laufen. Ich öffne jetzt hier mal die URL. Ich bin jetzt hier in einem anderen Browserfenster. Wenn ich hier drauf gehe, bin ich logged in als Test-User 2. Dann kann ich jetzt hier auf Schutz gehen. Könnte jetzt die URL konkret zu dem Ding kopieren, das wollen wir aber nicht. Klick nochmal drauf und jetzt kann ich hier was reinschreiben. Und du kannst nochmal ganz kurz wiederholen, was dein Punkt war. Also das heißt, der Umgang...
Also es ist andersrum. Man muss die Kinder befähigen, damit umzugehen, weil sonst sind sie dem Thema ja noch mehr ausgeliefert.
Okay. Man muss Kinder zum Umgang mit Handys befähigen, um sie den, ich schreibe jetzt mal ein bisschen zugespitzt, damit wir vorankommen, um sie der Digitalisierung nicht auszuliefern. So. Und jetzt können wir hier auf Submit gehen, könnten das auch nochmal das Vorschau, könnten das auch nochmal ändern. Ich bin mir bewusst, dass es noch nicht so richtig schön aussieht, aber so ist es jetzt erstmal. Und wenn wir jetzt auf die Ursprungsseite gehen und neu laden, dann sehen wir, dann hat sich, das sieht man auf dem Kontrast des Beamers nicht, aber auf einem Handy oder auf einem anderen Display wird man sehen, das ist jetzt hier hervorgehoben und ich kann jetzt hier drauf gehen und dann ist sozusagen die Antwort da. Das heißt also, das ist der Punkt, den ich meine mit direkt im Kontext antworten. Der Beitrag kann nicht aus dem Kontext gerissen werden. Das ist jetzt praktisch Beitrag A6B1, weil es sich auf den Satz A6 bezieht. Also das war der hier und davon ist sozusagen jetzt von Akteur B der erste Satz. Und so würde das jetzt immer weitergehen. Ich könnte jetzt hier als Test-User 1 wieder draufgehen, wieder eine Antwort darauf machen und so weiter. Das ist also das Grundprinzip, was ich kurz demonstrieren wollte. Damit würde ich sagen, ist die Demo zu Ende und jetzt können wir noch zum Gesamtansatz gerne Fragen, Kritik und so weiter äußern.
Genau, erstmal einen Applaus gerne für Carsten. Und wir haben 7 Minuten Zeit für Fragen. Ich sehe noch keiner. Ja.
Mich würde interessieren, ob du Ideen hast oder wie du damit umgehst, dass Diskussionen ja auch oft nicht so streng hierarchisch baummäßig ablaufen, sondern sich einzelne Antworten auch untereinander so wie bei sozusagen Geschwister sozusagen aufeinander beziehen.
Ja.
Ja.
Vielleicht würde ich erstmal festhalten wollen, das ist kein Tool, was jetzt sämtliche Diskussionen sagt, sollen darüber abgebildet werden, sondern eher in einer Situation, wo man feststellt, oh, hier sind zu dem Thema gibt es einfach verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Argumente, es dreht sich alles im Kreis. Jetzt versuchen mal wohlwollende Akteure, die aber unterschiedliche Meinungen sind, sich zusammenzusetzen und diese Debatte ordentlich zu sortieren oder aufzurollen. Dafür könnte ich mir das gut vorstellen. Das heißt, wenn zum allerersten Mal über ein Thema gesprochen wird und das ohnehin drunter und drüber geht, dann ist das vielleicht nicht das richtige Tool. Oder man könnte auch sagen, naja, wenn man sich von Anfang an jetzt auf dieses Tool einigt, dann gibt es halt gar nicht die Möglichkeit, dass es sozusagen so Parallelläufigkeiten gibt, sondern dann wird automatisch so eine Art Baumstruktur vom Tool vorgegeben. Wenn man sich auf andere Punkte beziehen will, kann man das natürlich immer noch machen, denn jeder Beitrag ist praktisch Markdown. Also das heißt, man kann natürlich auch Links einbetten und Links könnten sich einfach auf andere Statements beziehen. Was im aktuellen Konzept, das habe ich nicht explizit erwähnt, aber es geht so ein bisschen aus dem Gesamtansatz hervor, ein wichtiges Feature ist, wenn einmal auf Commit geklickt wurde, also wenn man sozusagen über die Preview-Stage hinaus ist, dann ist das im Repo und dann kann man es auch nicht mehr verändern. Also das heißt, damit es nachträglich referenzierbar ist, muss irgendwo praktisch dann ein Punkt sein, wo man sagt, das ist jetzt das, was Akteur A zu dem Zeitpunkt halt abgegeben hat, die Meinung. Und dann kann man es nach wie darunter kann man kommentieren, aber nicht mehr verändern. Man kann sich aber darauf beziehen und kann sicher sein, das bleibt auch so.
Vielen Dank für deinen Vortrag, das war sehr spannend. Ich glaube, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Manchmal, selbst wenn man eine sehr strukturierte Debatte haben will, will man ja manchmal auf zwei Argumente reagieren und ich will quasi, aber die an verschiedenen Stellen stehen. Mhm. Also eigentlich bräuchte man irgendwie so eine Graphstruktur, wo ich mir drei Sachen rauspicken kann und meine Antwort dann auf diese drei Sachen basiere. Ist das was, was ihr machen wollt?
Möglicherweise, also wir haben schon verschiedene Erweiterungen diskutiert. Es ist immer sehr leicht, über Features zu sprechen, sie umzusetzen und sich genau im Detail zu überlegen, was dann in allen möglichen Ausprägungen passieren soll, macht ganz schön Aufwand. Deswegen würde ich sagen, maybe in the future. Aber vielleicht kann man erstmal, also das ist jetzt mein vordringliches Ziel, erstmal das ganze Ding irgendwie in der Praxis an ein paar echten Diskussionen auszuprobieren und zu gucken, woran fehlt es denn eigentlich? Also bisher, ich habe auf der deployten Version stehen immer nur Lorem Ipsum Texte, um möglichst wenig Anhaltspunkte für Emotionen gleich zu bieten. Wenn man jetzt gleich mit irgendeinem Thema reingeht, dann verstehen die Leute das vielleicht falsch. Aber irgendwann muss man mal über dem Lorem Ipsum Teil raus und echte Inhalte diskutieren. Und wenn sich dann zeigt, na, diese Baumstruktur, die erfasst einfach nicht das, was wir wollen, dann müssen halt mehr Features hin. Aber das wird von der UI her dann auch anspruchsvoller. Ne? Und ich bin ja auch kein Frontend-Entwickler, wie man an dem Produkt sieht, sondern mir ging es um das Grundkonzept erstmal, also sozusagen Proof of Concept. Ja.
Okay, ich hätte zwei ganz kurze Fragen. Und zwar einmal ganz banal und dumm. Wir haben das jetzt benannt nach den Abteilen ABC.
Ja.
Was passiert, wenn die Buchstaben auslaufen?
Das ist gar nicht so eine dumme Frage. Über die habe ich auch schon ziemlich lange nachgedacht. Vielleicht nochmal die zweite Frage.
Die zweite Frage war, wenn jetzt eine Person ihre Meinung ändert, kann man das irgendwie eindeutig darstellen? Also, dass nach der Diskussion sagt man, okay, ihr habt mich überzeugt, vielleicht sind Windräder doch nicht das Übel allen Bösen oder wie auch immer man das sagt. Kann man das eindeutig darstellen?
Erstmal jetzt in dieser Ausbaustufe nicht, sondern dann würde zwei Möglichkeiten würde es geben. Entweder dem letzten Argument der Gegenseite würde nicht mehr widersprochen, dann ist das auch eine Antwort, wenn sozusagen die andere Seite einfach nicht mehr widerspricht. Oder natürlich wäre es angenehm, wenn dann noch eine Antwort wäre wie, ja stimmt, okay, jetzt sehe ich es ein. Man könnte dann auch überlegen, ob man das dann nochmal irgendwie prominent hervorhebt, ob man die Diskussion irgendwie abschließt, dass die nur noch read-only ist, irgendwie so. Alles Features, die da sind, im aktuellen Status noch nicht implementiert. Zu dem anderen Punkt, das macht nämlich die Frage auf, wer kann hier eigentlich überhaupt antworten? Und bisher ist es so, dass es, um die Übersicht herzustellen, erstmal so gedacht ist, dass nur, also eine Partei kann eine Diskussion eröffnen, also ein User, und der erste andere User, der darauf antwortet, ist dann praktisch automatisch in der Rolle B und dann gibt es keine weiteren Interaktionsmöglichkeiten, außer dass User A wieder auf B antworten kann und so weiter. Also das heißt, der Hauptanwendungsfall ist bisher, dass sich zwei unterschiedliche Sichtweisen, das können Individuen sein, das können aber vielleicht auch Gruppen sein, über ein Thema austauschen. Und die sind dann einfach A und B und diese Buchstaben, da haben wir noch genügend Vorrat. Natürlich, das haben wir auch schon intern diskutiert, wäre es schön, da noch mehr Leute reinzunehmen, aber das macht auch wieder, wenn man sich im Detail überlegt, wie das dann ist, eine ganze Menge Fragen auf, die wir erstmal noch in die Zukunft verschoben haben und erstmal sozusagen auf dieser überschaubaren Ausbaustufe versuchen, das ganze Ding zum Laufen zu kriegen.
Ich würde mir jetzt erlauben, einmal am Tag darf ich auch als Herald eine Frage stellen. Das sieht ja für mich alles sehr wie Argument Mapping aus.
Ja. Ne?
Also was man vielleicht kennt, so Diagramme, wo man aufschreibt, das ist eine These, das ist ein Argument, das ist ein Gegenargument, dann das Gegenargument zum Gegenargument und so weiter. Ich sehe natürlich, dass das hier unterschiedlich ist. Ne? Also halt hier arbeitet man mehr am Text, als dass man das in so eine Datenstruktur bringt. Hier ist es halt mehr mit einem Personenbezug, während man bei Argument-Mapping das eher versucht, quasi unpersönlich zu halten. Aber inwiefern seid ihr von der Tradition dieses Tools eventuell informiert? Oder was sind da Einflüsse, die du vielleicht zitieren kannst?
Also ich bin alles andere als Spezialist in Argument Mapping. Ich habe mal mit sehr viel Faszination mich mit dem Tool ArcDown beschäftigt. Das ist praktisch, wie der Name sagt, auch von Markdown inspiriert, aber auch praktisch eine Beschreibungssprache für Argument Mapping. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es auf keinen Fall, ich sag mal, ein Medium, was sich als Kommunikationsmedium eignet, sondern das ist zur Dokumentation. Also wenn irgendwie, ich sag mal, ein Akteur sich selber einen Überblick über eine komplizierte Debatte verschaffen will, dann kann man das damit super machen und hat eine Grafik und so weiter. Das andere Extrem ist halt einfach so, wie es bisher läuft. Leute äußern Beiträge hier und da und dort und überall. Und dieses Tool hier ist im Prinzip der Versuch, in der Mitte was zu schaffen. Also das heißt, schon ein Kommunikationstool zu sein, möglichst niedrigschwellig benutzbar, aber durch die Form im Prinzip so eine Art implizites, so eine Baumstruktur zumindest nahezulegen. Natürlich kann man in auch völligen Quatsch reinschreiben, der sich überhaupt nicht darauf bezieht, aber der Anreiz, sich sozusagen sinnvoll auf das zu beziehen, was man angeklickt hat, der ist halt schon da. Und das heißt, es ist inspiriert, aber viel mehr auch nicht. Also das heißt, es soll so ein Mittelding zwischen völlig frei, ich sag mal, Freitextkommunikation und Argument Mapping sein.
Wunderbar. Dann haben wir hiermit einen Diskussionsbeitrag in die Welt herausgeschickt. Wir werden sehen, ob das dann Früchte trägt.
Genau. Und dann kann Carsten natürlich davon berichten. Ich gehe noch mal ganz kurz auf diese Folie hier. Also wen das interessiert, das ist die URL. Ansonsten kddk.eu war auf der allerersten Folie drauf. Da kann man sich melden und wir freuen uns natürlich über Leute, die es testen und die Kontakt aufnehmen.
Genau. Vielen Dank, Carsten.